Ich glaube, wir müssen uns erst mit den Gedanken zusammen wiederfinden. Wir haben sehr vieles gehört jetzt im Vorfeld und ich saß da, ich dachte, wie willst du jetzt die Zuhörer wieder zusammennehmen, dass sie vielleicht nicht ganz auf so bildliche Sprache vernünftig reagieren können. Denn das, was ich mit euch vorhabe zu betrachten, das ist vielleicht nicht so mit so vielen Bildern verbunden, wie Heinrich das gemacht hat. Vielen Dank, Heinrich. Der hat uns gezeigt, wie Gott das alles so wunderbar geschaffen hat. Diese Weiten, da sind wir Menschen erfinderisch und wir erfinden Sachen, dass wir in die weite Ferne schauen können, wo wir sonst nicht hinkommen können, aber wir können trotzdem betrachten, wie schön, wie großartig, wie mächtig Gott das alles geschaffen hat. Aber Gott hat auch genauso jede Kleinigkeit durchgedacht, dass wir wiederum andere Geräte erfinden mussten, dass wir das alles vergrößern können. Dass wir hineinschauen können ins Tiefste hinein. Gott hat alles wunderbar gemacht. Und die Kinder haben uns bildlich vorgestellt, dass wir aus allem, was Gott geschaffen hat, für uns persönlich eine Lehre ziehen können. Ich glaube, uns fällt auch auf, wo Jesus seine Jünger oder das Volk gelehrt hat. Der hat immer wieder zu der Schöpfung Gottes gegriffen und hat gezeigt, ja, so wie Gott das geschaffen hat, so geht das in unserem Leben. Auch mit diesem Samenkorn. Die Kinder haben uns gezeigt, dass Gott sich um uns kümmert. Auch wenn wir in den Dreck hineingelegt werden, Gott ist da, er weiß, warum er uns in diesen Dreck hineinlegt. Dass aus uns eine großartige Pflanze hervorsteht. Und wir wollen uns jetzt in uns hineinversetzen, in uns hineinschauen. Ja, da brauchen wir auch ein Mikroskop und den habe ich hier. Der zeigt uns ganz genau, was in uns vorgeht. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist die Überschrift über die Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben uns letzten Sonntag darüber Gedanken gemacht, über die Dringlichkeit dieser Überschrift, über die Dringlichkeit, die in diesem Vers zutage tritt. Mehr als alles andere. Die Elberfelder sagt, mehr als alles andere, was zu bewahren gilt, bewahre dein Herz. Luther, der drückt das noch ein bisschen anders und er sagt, vor allem behüte das Herz. Das habe ich jetzt frei zitiert. Aber wir haben gesehen, dass die Dringlichkeit in diesem Vers, in diesem Gedanken ist. Und da haben wir uns letzten Sonntag darüber Gedanken gemacht haben, warum ist das so dringlich? Ich habe euch vorgeschlagen, über einige Gründe nachzudenken, die ich für richtig gefunden habe. Zum einen, Gott hat uns mit einem Gehirn ausgestattet und er hat sich Gedanken darüber gemacht, warum er uns das zwischen Ohren hineingesetzt hat. Dass wir das benutzen sollen. Wir haben auch gesehen, dass Gott uns Menschen als kreative Wesen geschaffen. Er hat in unsere Hände seine Schöpfung hineingegeben und er hat gesagt, bewahre und bebaue die Erde, meine Schöpfung. Wir haben gesehen, dass Gott in uns ein Potenzial hineingelegt, was ihm gleich ist oder was ihm ähnlich ist. Und wir haben gesehen, dass mit dem Sündenfall wurde unser Denken verkehrt. Da ist irgendwas hineingeschlichen, was gegen Gottes Ordnung geht, was gegen Gott geht, die Sünde. Wir haben auch gesehen, auch in diesem Vers, dass die Bibel uns auffordert, unsere Gedankenwelt, unseren Kopf, unser Herz in Ordnung zu halten. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Wir haben noch einige andere Bibelstellen uns angeschaut. Und wir haben gesehen, dass Jesus den Gedanken und die Tat ganz nah beieinander hält. Er hat mehrfach darüber gesprochen, dass unsere Gedanken und unsere Taten, die gehen parallel zusammen, die kann man gar nicht trennen. Jesus sagt, wenn du in deinem Kopf, in deinen Gedanken irgendwas begehrst, irgendjemand hast, dann ist das genauso, als wenn du ihn umgebracht hast. Als wenn du ihm was weggenommen hast. Und wir haben auch gesehen, dass Gott unsere Gedanken kennt. Psalm 91, Vers 11. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Das sind alles Gründe, warum ist das so dringlich? Heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, warum wir so denken, wie wir denken. Wie kommt das dazu, dass ich bestimmten Gedankengang in meinem Kopf habe? Wie kommt das dazu, dass ich so denke, wie ich denke? Wodurch wird das geformt? Wodurch wird das geprägt? Und dann wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wirken sich unsere Gedanken auf unser Leben aus? Was haben sie mit unserem Leben zu tun? Unsere Gedanken sieht ja kein Mensch. Aber die haben eine Bedeutung. Die haben eine Auswirkung für unser Leben. Zunächst die Herkunft der Gedanken. Warum denken wir so, wie wir denken? Und ich möchte euch an zwei Punkte erinnern, die wir letzten Sonntag bedacht haben. Und das ist wichtig, um zu verstehen, wie unsere Prägung unserer Gedankenwelt funktioniert. Zum einen, Gott hat uns mit einer reinen Gedankenwelt geschaffen. Wo Gott die Menschen geschaffen hat, dann hat er sich das Ganze angeschaut und er hat gesagt, es ist sehr, sehr gut. Selbst Gott hat da nichts auszusetzen gehabt. So, dass er in die Hände der Menschen seine Schöpfung geben konnte. Und er hat gesagt, bewahre und bebaue das. Wir haben gesehen, dass Adam, ohne irgendeinen Vergleich zu haben, hat er sämtlichen Tieren ihren Namen gegeben. Und Gott hat mit Menschen, so wie ich und ihr, unterhalten. Die haben sich einander angeschaut. Die haben einander die Stimmen gehört. Das spricht davon, dass Gott die Menschen mit einer reinen Gedanken, da war nichts, was sie von Gott trennen konnte. Und dann kam der Sündenfall. Und dann kam der Ungehorsam. Und dann kam der Zweifel an Wort Gottes. Und dann lesen wir in Römer 1, Vers 21, wie Paulus ein Zeugnis dem Menschen, einem normalen Menschen, ausstellt, was in seinem Kopf, in seinem Herz ist. Er sagt, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist das Urteil der Bibel über uns, über mich und über dich. Seit dem Sündenfall ist unser Herz verfinstert. Seit dem Sündenfall gibt es in unserem Herzen diese Zwiespalt. Ja, wir sind im Dunkeln. Selbst wenn wir wiedergeboren sind, selbst wenn wir an Jesus glauben, da haben wir immer in unserem Herzen, in unseren Gedanken diese Spannung. Und wir werden nächsten Sonntag vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, warum eigentlich diese Spannung? Wie kommt das, dass wir immer noch als wiedergeborene Kinder Gottes immer noch diese Spannung in uns haben? Zwischen Gut und Böse. Warum müssen wir uns immer noch entscheiden müssen? Ihr Lieben, wo sitzen unsere Gedanken? Woraus quellen unsere Gedanken? Der Ursprung der Gedanken oder unserer Gedanken ist unser Herz. Ich möchte euch vorschlagen, dass wir miteinander ein paar Verse lesen aus Matthäus 12, Verse 34 bis 37. Da spricht Jesus mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, und er stellt ihnen eigentlich ein ganz hartes Zeugnis aus. Aber er drückt auch damit aus eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Matthäus 12, Vers 34 bis 37. Ihr Schlangengeburt, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein jeder Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnützigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Zwei Wahrheiten sehen wir in diesem Vers. Zum einen, dass der Sitz unserer Gedanken ist unser Herz. Das sitzt in uns drin. Und das, was wir da hineintun, das haben wir auch zur Verfügung. Jesus spricht hier bildlich von einem Schatz. Er sagt, ein jeder Mensch hat in seinem Herz einen Schatz. Und Schatz muss man erstmal gesammelt haben. Oder geerbt, oder wie auch immer. Schatz wird gesammelt, Schatz wird verwahrt. Und das, was wir uns angehäuft haben, das haben wir auch zur Verfügung für unser Leben. Ihr Lieben, ich möchte vielleicht etwas sarkastisch ausdrücken, aber Gott hat uns den Kopf auf die Schulter gesetzt, nicht als ein Mülleimer. Das müssen wir einfach für uns so stehen lassen. Der hat uns garantiert nicht unseren Kopf auf die Schulter gesetzt als ein Mülleimer, dass wir das alles Mögliche da reinschmeißen und das wird schon werden. Nein, unser Kopf ist nicht wie so ein Abscheider, der automatisch dann anfängt, irgend so eine Scheibe zu werfen, dass aus den Ohren da alles Schlechte herausgeht. Nein, alles, was da reinkommt, das ist unser Schatz. Und da sagt Jesus auch zu diesen Pharisäern, und das ist der zweite Gedanke, aus diesem Schatz schöpfst du auch. Unsere Worte, unsere Werke kommen aus unserem Herzen. Warum setze ich so eine Betonung drauf? Das ist eigentlich, ich erzähle euch nichts Neues. Das ist ja selbstverständlich. Aber wie oft stehlen wir oder versuchen wir uns aus der Verantwortung zu ziehen für unsere Worte, für unsere Taten und wir sagen, ja, ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Ich habe falsche Freunde gehabt. Ich wurde schlecht behandelt. Ja, ich habe zu früh mein Handy bekommen. Deswegen bin ich so ein schlechter Mensch. Nein, an jede Tat, an jedes Wort, das kommt aus unserem Herzen. Und da müssen wir dafür gerade stehen. Ich habe schon unter Freunden so den Gedanken öfter ausgedrückt und ich sage das nochmal, wenn ich höre, wenn erwachsene Männer, die schon selbst Väter sind und sagen, ich bin Opfer Erziehung meiner Eltern. Ihr Lieben, lasst uns das Wort Gottes lesen. Aus deinem Schatz, aus deinem Herzen schöpfst du hervor. Du bist nicht ein Opfer, du bist verantwortlich für deine Taten, für deine Worte. Das, was wir da hineintun, das kommt auch heraus. Und Markus drückt das noch drastischer aus, Markus 7, Vers 21 und 22. Denn von ihnen aus, aus dem Herzen der Menschen, kommt heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst und so weiter und so fort. Die ganze gräuliche Sünden, wo kommen die weg? Aus unserem Herzen. Aus diesem Schatz, den wir in uns haben, sprießt das alles hervor. So wie die junge Pflanze, die wir eben beim Vortrag der Kinder gesehen haben. Der Samenkorn wurde in die Erde gelegt. Und dann sprießt hervor eine junge Pflanze, eine hübsche Pflanze. Genau so geht aus unserem Herzen. Das, was wir da drinnen haben, beeinflusst unsere Herzen, unsere Worte und unsere Taten. Ja, wie wird eigentlich unsere Gedankenwelt geprägt? Wovon? Ich möchte einfach uns einige Punkte anbieten, dass wir darüber nachdenken, warum wir so denken, wie wir denken. Wie kommt das eigentlich dazu? Nun, ich muss gleich dazu sagen, nicht jede Prägung können wir beeinflussen. Wenn ein Kind in die Welt kommt oder geboren wird, das Kind, das kleine Kind, ist sich seinen Eltern völlig ausgeliefert. Das Kind muss von seinen Eltern das Reden lernen. Das Kind muss von seinen Eltern das Laufen lernen. Das Kind muss von seinen Eltern bestimmte Werte mitbekommen. Das Kind erfährt bestimmte Grenzen von den Eltern gesetzt. Und man sagt, in den ersten Jahren, in den ersten 3 Jahren, lernen die Kinder so viel, wie sie im Rest des Lebens nicht mehr. Und es ist erstaunlich, wie kleine Kinder innerhalb von vielleicht 2 Jahren die Sprache beherrschen. Wo die Erwachsenen zu einem Studium gehen, um eine Sprache zu lernen, die studieren da jahrelang. Und ein Kind innerhalb von 2, 3 Jahren, je nachdem wie pfiffig das Kind ist, aber die lernen alle das Reden. Und die Kinder lernen so bestimmte Werte, bestimmte Regeln, bestimmte Verhaltensmuster üben sich ein. Habt ihr schon mal beobachtet, wie so ein kleines Baby, das ist vielleicht kaum laufen kann, und wie das kleine Kind schon ihrer Mutter oder ihrem Vater nachmacht, so bestimmte Sachen? Schnappt meinetwegen das Handy und klemmt das zwischen Schulter und Kopf und fängt an zu erzählen auf einmal. Ja, weil die Mutter das ihr vorgemacht hat. Oder wie die kleinen Kinder, wenn sie miteinander umgehen, wie sie miteinander spielen, wie sie auf einmal mit anderen Kindern so streng werden und sie bestimmt mit bestimmten Sätzen zurechtweisen, die uns eigentlich bekannt sind, die wir den Kindern gezeigt haben. Die Kinder lernen von uns. Und ihr Lieben, vielleicht ein paar Sätze an unsere jungen Familien. Ihr lieben Geschwister, die Kinder, die uns anvertraut sind, die können sich der Prägung von uns nicht wehren. Nicht in den ersten 3 und nicht in den ersten 6 Jahren. Das muss uns bewusst sein. Die Verantwortung ist groß in uns, auf uns gelegt. Die Kinder sind uns hilflos ausgeliefert. Und das, was wir in sie hineingeben, das wird sie entweder zum Segen dienen oder zum Fluch. Das wird sie begleiten. Vielleicht werden sie einige Dinge mit Mühe und Not in ihrem späteren Leben ändern müssen. Oder vielleicht werden sie immer wieder zurückgreifen. Das, was mir meine Eltern beigebracht haben, das hat einen Grund, das hat einen Wert. Und Gott, wo er seinem Volk das Gesetz gegeben hat, 5. Mose, lass uns eine Stelle lesen. Es ist eigentlich eine bekannte 5. Mose 6, Verse 4 bis 7. Er hat erstmal dem Volk das Gesetz gegeben und dann gibt er den Eltern, vielleicht den jungen Eltern sogar, einen Ratschlag, einen Maßstab in die Hand und er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das Gesetz. Die sollen sich an Gott halten. Die sollen Gott über alles halten. Die sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Das sind die 10 Gebote. Und wir sind im Moment in der Bibelstunde auch im 2. Mose und dann nehmen wir gerade die 10 Gebote. Und wir werden nächstes Jahr einige Predigten über 10 Gebote hören. Und die 10 Gebote sind zusammengefasst, du sollst den Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben. Und interessant, das letzte Gebot heißt, du sollst nicht begehren. Das heißt, du sollst Gott lieben und du sollst ihm alles überlassen. Du sollst dir nichts anderes im Leben wünschen. Das will Gott von ihnen haben. Und dann sagte er zu seinem Volk, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, du selbst, und sollst deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Er sagt seinem Volk, du sollst deinen Kindern beibringen, dass sie Gott an erster Stelle haben sollen. Denn daraus quillt das Leben. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Das sollst du deinen Kindern einschärfen vom ersten Tag an, solange du die Möglichkeiten hast. Und nun, diejenigen unter uns, die Kinder schon groß haben, die wissen ganz genau, dass die Möglichkeiten sind begrenzt. Wir können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt unsere Kinder prägen. Und dann müssen wir die loslassen. Und dann haben wir die Möglichkeit nicht mehr. Unsere Kinder sind uns in den ersten Jahren ausgeliefert und die können sich nicht wehren. Später, wenn die Kinder erwachsener werden, da gehen sie vielleicht in den Kindergarten, in die Schule. Später erlernen sie Beruf. Dann kommen sie auf einmal in Berührung mit anderen Leuten. Die haben auf einmal andere Erwachsene vor sich, die ganz andere Werte haben, die ganz andere Maßstäbe haben. Und das prägt sie auch. Später im Berufsleben, da müssen sie sich mit Kollegen auseinandersetzen. In der Ausbildung, da müssen sie sich unterordnen lernen, wenn sie das bis dahin nicht gelernt haben. Das prägt uns alles. Oder für uns, als Allgemeinheit die Medien. Wir leben im Zeitalter der Medien. Wir werden nur so bombardiert mit Informationen. Freiwillig oder auch nicht. Bücher, Fernseher, Radio, Internet, soziale Medien. Es gibt ein Irrtum in uns. Wir sagen, wenn wir erwachsen sind, dann sind wir fertig geformt und wir können das ab. Wir können schlechte Informationen von guten filtern und das prägt uns nicht mehr. Und wir drücken das sogar noch so fromm aus und wir sagen, das ist eine Erkenntnis. Das ist eine Prägung. Und wir sollen uns davon verabschieden, dass wir sagen, ich bin erwachsen, ich stehe über meine Kinder und mich prägt nichts mehr. Ja, uns prägt es. Was lesen wir? Was hören wir uns an? Was schauen wir uns an? Die Bilder. Die haben so eine massive Wirkung. Und wenn ihr heute seht, wenn ihr euer Smartphone anmacht und irgendwo reinklickt, wie viele Bilder da auf einmal hervorheben, weil die Werbung weiß ganz genau, wenn du diesem Menschen ein Bild zeigst, da braucht er die Zeitung nicht mehr lesen. Wisst ihr, wer eine Zeitung ist? Das ist so groß und viele Buchstaben. Und keiner von uns nimmt sich die Mühe, die ganze Zeitung durchzublättern. Ich kriege jedes Wochenende 2 Zeitungen nacheinander. Aber ich gucke nur das, was die dicksten Überschriften und vielleicht ein paar Bilder. Und wenn wir das Smartphone aufmachen, da kommen immer wieder Bilder und die bleiben sitzen. Die prägen uns. Ich möchte euch vielleicht mal aus meinem eigenen Leben ein Beispiel erzählen, was mir eigentlich geholfen hat, mit Medien umzugehen. Ich habe eine Zeit lang gemocht, eine bestimmte Sendung im Fernsehen angucken, eine politische Sendung, das war Kabarett. Nur ich dachte immer, Kabarettisten, die sprechen oft Wahrheiten aus, vielleicht ein bisschen durch die Hintertür, aber die treffen immer ins Schwarze. Das hat mich so fasziniert. Und da habe ich immer wieder diese Sendung angeguckt und ich habe Gefallen daran gefunden. Ich habe mitgelacht, obwohl gleichzeitig in mir, ich habe mich immer wieder erinnern so an so Stellen, auch Sprüche, aus Psalmen, die Bibel spricht über Spötter ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern negativ. Selbst Psalm 1. Selig ist der, der nicht unter Spötter sitzt. Aber ich habe gedacht, gut, ich lerne was daraus. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich die Politiker, die für uns verantwortlich sind, mit ihren Augen gesehen habe. Ja gut, die haben das vielleicht nicht so gesehen, aber die haben das den Menschen, den einfältigen Menschen, so wie ich es war, so erklärt, wie die Politiker denken, was sie machen und was sie alles falsch machen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe die Politik auch so gesehen. Und ich bin Gott sowas von dankbar bis heute. Und ich glaube, das war seine Führung. Er ließ die Sendung immer schmutziger werden, zumindest ich habe das so empfunden, und die gingen immer mehr unter die Gürtellinie. Bis ich kapiert habe, was da abgeht. Bis ich kapiert habe, ich als ein Kind Gottes, ich sitze unter Spöttern und ich schaue mir das an und ich lasse mich davon beeinflussen. Da musste Gott erstmal so weit mit den Menschen gehen, dass sie wirklich Sachen vor sich gegeben haben. Man muss sich schämen, darüber nachzudenken. Dann habe ich gedacht, Gott, tut mir leid, vergib mir. Ich habe mich prägen lassen. Heute, wenn ich den Namen dieser Sendung höre, da wird mir ganz unwohl. Ich mache das nicht mehr so, wie ich früher gemocht habe. Ich würde heute nicht mehr können, mich hinsetzen und Fernseher anschalten und diese Sendung angucken. Das geht nicht, weil Gott hat mir gesagt, du hast unter diesen Spöttern nicht zu sitzen. Das prägt dich. Das beeinflusst dich. Und du denkst nicht so, wie ich das will, Du gehst nicht in dein Kämmerlein und betest für die Politiker, sondern du setzt dich hin und du spottest mit diesen ruchlosen Menschen über die Menschen, die die Verantwortung für das Land haben, die Verantwortung für dich haben. Das habe ich verstanden. Und das prägt uns. Jede Information, die wir in uns aufnehmen, ungefiltert, die prägt uns. Das nächste, was uns prägt, die Gemeinde, die Bibel. Die Gemeindeveranstaltung. Darum sind wir als Gemeinde so bemüht, dass wir versuchen, uns so zu organisieren, dass wir möglichst viel aus der Bibel weitergeben können. Möglichst viel aus der Bibel miteinander teilen können. Deswegen bemühen wir uns auch, möglichst oft in der Bibel zu lesen. Weil das prägt uns. Und das ist die beste Prägung. Deswegen sind wir bemüht, möglichst oft zu Versammlungen zu kommen. Möglichst oft unter unsergleichen zu sein. Möglichst oft unterm Schal des Wortes Gottes zu sein. Uns prägen auch die Mehrheiten. Da bringen wir möglichst den geringen Widerstand. Also Demokratie ist vielleicht gut, aber die birgt auch in sich viele Gefahren. Die Mehrheiten prägen uns. Wenn alle so machen, dann wird das schon so richtig sein. Das beste Beispiel mit dem ganzen Umwelthype: der Weltuntergang. Alles geht kaputt, alles haben wir verursacht und wir können nichts mehr machen, wenn wir die Autos nicht mehr abschaffen. Wer denkt heute anders? Ich würde gerne jetzt eine Umfrage starten, aber lassen wir das. Ich merke das an mir. Wenn du Tag ein, Tag aus bombardiert wirst, aus jeder erdenklichen Medien, dass die Umwelt kaputt geht, dass wir uns einsetzen müssen, dann sind wir in diesem Strudel, da sind wir kaum noch fähig, anders zu denken, kaum noch fähig, bestimmte Sachen zu hinterfragen. Denn in diesem ganzen Strudel, da kommen viele Ideen, die wirklich schwachsinnig sind. Manchmal hört man im Radio so Leute, die sich äußern zu bestimmten Dingen. Eine Frau sagte sogar, ich müsste heute schlechtes Gewissen haben, um die Kinder in die Welt zu setzen. Und die hat das begründet mit einer Tabelle. Die hat ausgerechnet, was so ein Kind, bis das erwachsen ist, an CO2 produziert. Ja, das ist kein Witz. Das habe ich selbst im Radio gehört, WDR5. Und da haben sie der Frau eine Stimme gegeben. Und die sagt, ich setze selber nicht die Kinder in die Welt, weil die so viel CO2 produzieren und das ist unser Untergang. Schwachsinnige Idee, oder? Aber viele Menschen, die nehmen das auf und sagen, oh, tatsächlich. Weniger Rindfleisch esse ich schon und jetzt verzichte ich auch noch auf die Kinder und dann werden wir die Welt retten. Wir lachen drüber. Aber das ist der Mainstream, das ist die Allgemeinheit. Oder das andere, wenn ich hier am Mittwoch zur Bibelstunde komme, wir sitzen annähernd 400 Leute hier, wir haben fast 300 Gemeindemitglieder und dann sitzen wir mit 30 Mann in der Bibelstunde, weil das für uns wichtig ist. Wo sind die anderen? Ja, einige müssen arbeiten, einige sind krank, einige verhindert. Aber wenn wir zu uns ehrlich sind, wenn ich einmal hinkomme und dann gucke ich 30 Mann, die meisten sind Rentner und ein paar andere, die sonst nichts zu tun haben, dann denke ich, die meisten gehen nicht hin, also ist das nicht wichtig. Oder? Oder ist das anders? Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das hundertprozentig so ist. Aber mir kommt der Gedanke oft, Da sage ich, Mensch, warum machen wir das? Die meisten sehen da nichts Wichtiges dahinter. Oder? Das ist die Mehrheiten. Und wenn ich keinen Widerstand leisten möchte, wenn ich keinen Widerstand mir leisten möchte, dann schwimme ich damit. Wir werden auch geprägt durch Umstände. Und das ist oft die Führung Gottes. Wir werden oft in die Krankheiten hineingegeben. Wir werden oft in die Schwierigkeiten, oder wir kommen oft in die Schwierigkeiten, die uns auch prägen. Aber wir erleben auch oft komplette Freiheit, wo wir selbst entscheiden müssen. Und das prägt uns auch. Unsere Umstände. Gott legt uns oft vielleicht auf ein Krankenbett, um uns eine bestimmte Wahrheit klar machen. Und dadurch werden wir auch geprägt. Da verstehen wir vielleicht manche Dinge, die wir sonst anders verstanden haben, auf einmal ganz anders. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, die Auswirkung der Gedanken. Was haben sie mit unserem Leben zu tun? Das Erste, was wir verstehen müssen, es gibt keine Neutralität in unserem Herz. Es gibt nicht einen dritten Weg. Lasst uns einen Text lesen aus Matthäus 12, Verse 43 bis 45. Ist ein harter Text, aber ich will gleich erklären, warum ich den Text gewählt habe. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er die dürren Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin, und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst, und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Jesus will uns mit diesem Abschnitt, mit diesem Gleichnis, eine Wahrheit vermitteln. Es gibt in uns keine Neutralität. Wir können nicht sagen, ja, ich halte weder mit Gott noch mit Teufel. Ich habe meine eigene Meinung. Viele Menschen denken heute. Ich habe meine eigene Meinung, wie die Welt entstanden ist. Und die meinen, die haben einen dritten Weg gefunden. Die glauben weder an Teufel noch an Gott. Also alles von alleine. Nein. Damit dienen wir dem Teufel. Weil er der Widersacher Gottes ist. Jesus zeigt uns ein ganz bestimmtes geistliches Prinzip. Er sagt, wenn du befreit bist, dann bist du dazu angehalten, dein Herz zu füllen. Sonst kommt das wie in diesem Gleichnis. Sonst rutschst du zurück, gnadenlos, wenn du dich nicht dem anderen zuwendest. Darum, ihr Lieben, ich habe mir oft nachgedacht, warum geht das in unserem Leben so, gerade so Kinder aus christlichen Familien, die bekehren sich in jungem Alter. Und dann stehen sie hier vor uns Jahre später, 10, 15 Jahre später, und die sagen, die Zeugen, ich habe mich mit so und so viel, mit 8 oder 9 oder 10 Jahren bekehrt. Und dann habe ich Rückschlag erlitten. Dann ging ich in mein altes Leben zurück. Warum? Jesus erklärt uns genau das in diesem Text. Er sagt, wenn du befreit bist, dann fülle dein Herz mit mir. Dann fülle dein Herz mit meinen Gedanken. Dann findet der Böse, der aus dir herausgefahren ist, findet er die Stube nicht mehr geschmückt und gekehrt und leer, sondern du bist mit Gott erfüllt. Sondern du gehst mit Gott Schritte nach vorne, sichere Schritte nach vorne. Da wird er dich meiden. Ja, er wird dich anfechten. aber er wird dich nicht mehr zurückbringen können. Und deswegen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir Buße getan haben über eine Sünde, dann müssen wir sofort anfangen, unser Herz mit Gottes Gedanken füllen. Da müssen wir sofort anfangen, unser Herz mit was anderes zu füllen. Eine Neutralität gibt es nicht. Ein Vakuum gibt es nicht. Vakuum, wisst ihr, wie Vakuum funktioniert? Ja? Da ist nichts drin, das ist sogar weniger als nichts. Und da sucht jedes Loch, dass es in sich was hineinnimmt, dass es erfüllt ist. Das ist Vakuum. Und wenn wir meinen, dass wir Vakuum in unserem Herzen leisten können, dann wird jedes kleine Löchlein, wenn der Sünde ist, das wird uns komplett erfüllen, früher oder später. Das ist Vakuum. Das andere sagt uns Jesus, was wir denken, das reden wir und das tun wir auch. Matthäus 12, Verse 33 bis 37 noch einmal. Wir haben die Stelle gelesen, wo er sagt, ein Mensch aus seinem Schatz, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Das heißt, das, was wir in uns haben, das beeinflusst unsere Worte, unsere Taten. Und am besten ist das, wenn wir in eine Stresssituation kommen. Dann offenbart sich hundertprozentig das, was in uns steckt. Ihr müsst euch selber beobachten oder die Menschen um euch herum beobachten. Es gibt ein beliebtes Wort in Deutsch, das in jeder Stresssituation sofort ausgesprochen wird. Und wenn das Wort nicht in uns drin sitzt, wenn wir uns eingeübt haben, das Wort nicht drüber nachzudenken, dann wird das in der Stresssituation nicht ausrutschen. Wenn wir gewohnt sind, in jeder Situation uns an Gott wenden, dann werden wir in jeder Stresssituation sagen, Gott, hilf mir. Und nicht fluchen. Das, was in uns drin sitzt, das beeinflusst unsere Worte, das beeinflusst unsere Taten. Wie entsteht eigentlich die Sünde? Noch ein Punkt aus dem Alten Testament. Ich will vielleicht ein bisschen bildlicher uns erläutern, wie eigentlich Sünde in uns entsteht. Das ist der Sündenfall. 1. Mose 3, Verse 4 bis 6. Da kommt die Schlange, der Teufel, an die Eva heran und zeigt ihr die wunderbare Früchte und vor allem von den beiden Bäumen, die von denen Gott den verboten hat zu essen. Und dann ihre Reaktion darauf. 1. Mose 3, Verse 4 bis 6. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. So läuft die Verführung zur Sünde. Und die Kette, die erkennen wir ganz deutlich in diesem Beispiel. Das beginnt in Gedanken. Teufel tritt sie an sie hinein, er zeigt ihr dieses Bild, also heute ist das für uns ganz selbstverständlich, die ganzen Medien sind voll Bilder. Und dann wird uns ein Bild gezeigt. Und dann fängt sie darüber an, nachzudenken. Und dann hat sie bestimmte Gefühle in sich. Und sie sah, dass das angenehm wäre, von dem zu essen. die hat bestimmte Gefühle bekommen, die hat sich hingezogen gefühlt. Und dann, aus den Gefühlen entstehen Wünsche. Ja, ich möchte doch einmal schmecken. Kennt ihr das? Ich kenne das. Einmal. Einmal. Nie wieder. Einmal wird es nie so schlimm sein. Einmal schmecken. Einmal noch tun. Einmal. Und dann entstehen die Wünsche. Ich will. Ich will. Und die Wünsche, die beeinflussen unseren Willen. Und dann entscheide ich mich. Greife ich zu? Greife ich nicht zu? Eva hat zugegriffen. Die hat sich entschlossen. Die hat sich bewusst dazu entschlossen, von dieser Frucht zu nehmen, zu essen, auch ihrem Mann zu geben. Wo sie sich entschlossen hat, da ging sie hin, pflückte denn die Frucht, aß und gab auch noch ihrem Mann. Die Tat ausgeführt. Es fing in Gedanken ganz tief verborgen, wo kein Mensch hineinsehen kann. Sie hat ein Bild gesehen, sie fing an, darüber nachzudenken. Die hat bestimmte Gefühle bekommen. Aus den Gefühlen erwachsen die Wünsche und dann ist unser Wille gefragt. Ihr Lieben, ich habe jetzt einen Prozess, was vielleicht in uns in ganz kurzer Zeit durchläuft. Ich habe ein bisschen ausführlich erzählt. Aber zu jeder Sünde, zu jeder Tat läuft dieser Prozess immer. Und wir können nicht sagen, ich habe im Affekt gehandelt. Ich war irgendwie unschuldig an dieser Sünde. Dieser Prozess läuft immer ab. Und spätestens bei dem Willen können wir den Prozess unterbrechen. Ja, mit Gottes Hilfe. Klar. Aber wir sind verantwortlich für unsere Taten. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Taten schon in Gedanken vereiteln. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass der Sitz und der Ursprung der Gedanken unserer Taten unser Herz ist. Für unsere Taten sind wir verantwortlich. Wir haben gesehen, dass der Schatz, der in unserem Herzen ist, daraus leben wir, daraus entstehen die Taten. Und wir haben gesehen, wie viele verschiedene Faktoren uns prägen. Einige können wir beeinflussen, die anderen nicht. Und wir haben gesehen, dass in unserem Herzen unsere Taten, unsere Worte entstehen. Und ich möchte mit euch zusammen am nächsten Sonntag vielleicht etwas darüber nachzudenken, wie können wir das Ganze überhaupt in Ordnung zu halten? Haben wir überhaupt eine Chance, dem zu widerstehen? Haben wir überhaupt eine Chance, unsere Gedankenwelt in Ordnung zu halten? Ja, diese haben wir. Die Antwort weiß ich jetzt schon, denn sonst würde uns die Bibel nicht sagen, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen.